Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist Migräne bei Kindern. Und dafür habe ich mir heute eine Expertin an die Seite geholt und das ist Professor Dr. Gossrau. Sie hat auch das gleichnamige Online-Seminar von der Migräne-Liga zum Thema gehalten und sie ist Fachärztin für Neurologie, spezielle Schmerztherapie, ist Leiterin der Kopfschmerzambulanz an der Universitätsklinik in Dresden und Generalsekretärin der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft sowie zertifizierte DMKG Kopf- und Gesichtsschmerzexpertin. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Gossrau. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier mein Gast sind und stellen Sie sich gerne nochmal unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor, wer Sie sind und was Sie machen.
Ja, ich begrüße Sie natürlich auch. Mein Name ist Gudrun Gossrau. Ich leite hier in Dresden am Uniklinikum die Kopfschmerzambulanz. Ich bin Neurologin und Schmerztherapeutin. Und passend zu unserem Thema arbeite ich mit einem Kollegen aus der Kinderklinik hier seit 2015 intensiver an dem Thema Kopfschmerz bei Kindern und Jugendlichen.
Das ist, wie gesagt, ein spannendes Thema, weil ich habe oft den Eindruck, dass da die Informationen noch weniger vorhanden sind als bei Erwachsenen. Und deswegen vielleicht gleich eine Frage zum Einstieg. Wie erkennt man Migräne bei Kindern?
Migräne bei Kindern läuft etwas anders ab als bei Erwachsenen. Das Besondere ist vor allem, dass es kürzer abläuft, dass auch mehr vegetative Symptome, also mehr Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmscheu, Überempfindlichkeit kann auch stärker ausgeprägt sein als bei Erwachsenen. Aber es ist auch so, dass der Kopfschmerz nicht so betont ist. Das heißt, es kann mehr der ganze Kopf betroffen sein. Und es wird auch öfters von Kindern ein Drücken beschrieben und nicht so dieses ganz klassische Pochen. Und das Ganze muss man natürlich in einem längeren Anamnesegespräch dann herausarbeiten, auch im Verlauf, auch mit einer App beziehungsweise einem Kopfschmerzkalender. Und dann kann man das gut verfolgen. Denn was besonders typisch ist, auch bei Kindern und Jugendlichen, ist, dass ein gemischter Kopfschmerz häufig vorliegt. Also phänotypisch eben ein Kopfschmerz vom Spannungstyp gemischt mit Migräne. Und das muss man dann so auseinander dividieren und auch dem Patienten letzten Endes schulen, dass er das gut erkennt.
Vielleicht da kurze Zwischenfrage, was würde da helfen, das zu erkennen, den Unterschied, gerade auch bei Kindern?
Also die harten Kriterien sind schon Übelkeit und Erbrechen und starke Empfindlichkeit für Licht, Lärm und auch Gerüche. Wenn das im größeren Umfang vorliegt, dann ist sehr wahrscheinlich eine Migräne da. Natürlich ist dieser klopfende, pochende Kopfschmerzcharakter typisch. Aber besonders ist auch, dass eben eine Routineaktivität, die fortgeführt ist, im Falle einer Migräne dazu führt, dass der Kopfschmerz sich verstärkt und dass dann üblicherweise die Routineaktivität unterbrochen wird und der Patient sich dann eher zurückzieht oder hinlegt oder zumindest in die Ruhe begibt.
Und wie häufig kommt Migräne bei Kindern vor? Gibt es da Zahlen dazu?
Ja, da gibt es dieses Jahr eine aktuelle Meta-Analyse weltweit. Gibt natürlich in den einzelnen Regionen der Welt unterschiedlich gute Daten. Also zum Beispiel Nordamerika ist besser untersucht, auch Europa. Aber es gibt eben afrikanische oder asiatische Länder, wo nicht so gute Untersuchungen vorliegen, ne? Oder auch Südamerika. Generell sind die Zahlen so, dass wir von einer weltweiten Prävalenz für Migräne von 11% ausgehen. Davon sind 2-3% Migräne mit Aura, alles andere Migräne ohne Aura oder andere Formen. Das hat man aus den großen Studien entnommen. Die haben natürlich unterschiedliche Qualität. Ne? Es gibt da einige dabei, das sind richtige Telefoninterviews mit einer hohen Qualität. Und dann gibt es viele, wo letzten Endes Fragebogenuntersuchungen gemacht wurden, wo man entsprechend auf die Qualität der Antworten angewiesen ist.
Und Sie haben es gerade schon in der Frage zuvor angesprochen, dass Migräne bei Kindern so ein bisschen anders auftritt als bei Erwachsenen. Wo sind da genau die Unterschiede, vielleicht auch im Unterschied Kinder, Jugendliche und Erwachsene? Wie verändert sich damit die Migräne?
Generell kann man sagen, dass ab dem 15., 16. Lebensjahr die Migräne bei den Jugendlichen sich immer mehr in Richtung Migräne der Erwachsenen schon bewegt von der Art. Und wenn wir uns auch die Daten von Krankenkassen beispielsweise ansehen, ist natürlich die Häufigkeit, dass wirklich die Jugendlichen oder die Kinder zum Arzt gehen, ab dem 16., 17. Lebensjahr deutlich höher als eben in den jüngeren Jahren. Das geht natürlich auch damit einher, dass der Leidensdruck größer wird, dass es wahrscheinlich im gesellschaftlichen Kontext schwieriger ist, alle Leistungen durchzustehen und zu erfüllen. Und natürlich ist auch so, dass die Häufigkeit bei eben Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr dann auch nochmal zunimmt. Also wir haben da vor einigen Jahren in Dresden hier eine Untersuchung gemacht in verschiedenen Schulklassen. Also wir haben da in der Summe über 2400 Schüler untersucht, ob sie Kopfschmerzen haben. Und wir konnten dann wirklich von Grundschüler bis zum Gymnasiasten wirklich einen stufenartigen Anstieg sehen. Also von Jahr zu Jahr ging das Ganze immer weiter nach oben. Die Häufigkeit, wo überhaupt Kopfschmerzen, aber auch wo häufige Kopfschmerzen beklagt werden. Also da ist ein ganz klarer Alterseffekt dabei. Und was wir natürlich auch sehen, ist dieser Geschlechtereffekt, der eben nach der Adoleszenz, also nach circa dem 12. bis 14. Lebensjahr auftritt, wo dann die Mädchen deutlich häufiger eben auch hormonell bedingt unter anderem deutlich häufiger Migräne zeigen als die Jungen.
Gibt es auch das eher das Gegenteil, jetzt in Anführungsstrichen, also dass Kinder Migräne haben in der Kindheit und dann im Jugendalter das gar nicht mehr auftritt und im Erwachsenenalter? Oder ist das eher seltener der Fall?
Das gibt es. Und insbesondere gibt es ja auch ein paar Verlaufsuntersuchungen, aber häufiger ist das der Fall bei Jungen, ne, die dann also im Kindes- und vielleicht auch noch im Jugendalter Migräne beklagen, dann aber im Verlauf die Migräne immer weniger wird und dann auch im Leben keine Rolle mehr spielt. Gibt es also zum Beispiel Daten aus Spanien, die sich das Ganze über einen Verlauf 20, 25 Jahre angeschaut haben, wo man dann sieht, welche Faktoren prädestinieren einen Jugendlichen dazu, später keine Kopfschmerzen mehr zu haben. Und das ist vor allem dann das männliche Geschlecht, das dort eher günstig ist. Und umgekehrt ist das weibliche Geschlecht ungünstig, sodass die meisten Mädchen dann in irgendeiner Form Kopfschmerz behalten haben. Nicht alle sehr schwer, nicht alle unbedingt behandlungsbedürftig, aber als Thema noch irgendwie bekannt. Ne?
Weiß man, woran das liegt?
Das ist letztlich eine Mischung von Faktoren. Natürlich spielt dort ultimativ die hormonellen Faktoren spielen dort eine große Rolle sicher, denn auch hormonelle Veränderungen ziehen ja auch Veränderungen sensorischer Systeme nach sich. Beispielsweise ist ja auch die Schmerzsensitivität bei Frauen viel höher als bei Männern, obwohl häufig davon ausgegangen wird, dass genau das Gegenteil der Fall ist, aufgrund des Geburtsschmerzes beispielsweise. Aber das ist definitiv so. Und wir wissen auch, dass Migräneattacken, die so hormonell gebunden sind, zum Beispiel menstruell auftreten, wesentlich heftiger verlaufen und eine höhere Schmerzintensität haben beispielsweise, als welche, die außerhalb dieser hormonellen Bindung stattfinden. Also das ist ein großer Faktor, das Hormonelle. Und natürlich kommen auch andere Faktoren dazu, psychosozial im weitesten Sinn. Wir haben zum Beispiel aktuell in unserem Kinder- und Jugendkopfschmerzprogramm auch die Einschränkung durch Kopfschmerzen und Migräne erhoben. Und wir sehen durch die Bank, also von Beginn auch und im Verlauf, dass Mädchen und junge Frauen dort viel stärker beeinträchtigt sind aufgrund der Migräne und der Kopfschmerzen. Ich meine, sie haben auch mehr Kopfschmerztage, muss man sagen, aber eben auch die Beeinträchtigung, die empfundene, ist viel größer und auch die effektive im Schulalltag, Schulfehltage, diese Sachen, ne?
Wenn jetzt hier Eltern zuhören, die so die Vermutung haben oder die vielleicht selbst Migräne haben, und das ist ja häufig so, dass das auch in der Familie irgendwie gehäuft auftritt, die Vermutung haben, dass ihre Kinder betroffen sind, ab wann soll man da zum Arzt gehen?
Das hängt von der Beeinflussung des Alltags durch die Kopfschmerzen bzw. die Migräne ab. Wenn das ein- oder zweimal im Jahr auftritt und man das gut handeln kann, ist das sicher mal gut, vielleicht mal einen Arzt aufzusuchen, dass es ordentlich eingeordnet ist, dass das Kind einen Namen hat. Aber sonst muss man dort natürlich nicht unbedingt regelmäßig zum Arzt gehen. Wenn das aber ein Thema wird, wo der Kopfschmerz häufiger wird, wo eben auch Schulausfall regelmäßig da ist oder wenn es überhaupt zum ersten Mal auftritt, einfach um sich dort eine Sicherheit zu holen. Da ist es wichtig und insbesondere ist es dann wichtig, wenn eben auch neurologische Ausfälle zum Beispiel oder Begleiterscheinungen auftreten. Ja, das kann natürlich in seltenen Fällen können dort auch mal andere Dinge dahinter stecken, sekundäre Kopfschmerzen, aber wir wissen eben auch, dass dieser Prozentsatz 2 bis 3% wirklich Migräne mit Aura hat, was ja auch gar nicht so selten ist. Und da kommt es dann eben wirklich zu so Sehstörungen, Flimmersehen oder ein Teil des Gesichtsfelds fehlt. Oder auch viele beschreiben Gefühlsstörungen, Kribbeln, aber auch Taubheitsgefühl im Arm, in der Hand, an der Lippe. Und all diese Sachen können ja auch sehr viel Angst auslösen. Und da ist es wichtig, dass das einmal ordentlich eingeordnet wird, ne? Wenn dann der Patient selbst schon ein Stück weit Profi seiner Erkrankung ist, weiß er, okay, ich habe jetzt wieder die Aura, die läuft ab wie immer, okay, das geht auch wieder vorbei, ne? Diese Dinge, aber am Beginn sollte man das tun und auch immer dann, wenn die Alltagsbeeinträchtigung leidet, wenn mehr Medikamente eingenommen werden, das ist auch ein Thema. Denn das geht ja doch schnell, dass man 5, 7, 9 Tage Medikamente im Monat einnimmt, was ja an sich auch wieder dazu führt, dass die Medikamente schlechter wirken. Das wissen wir auch aus Daten unseres Kopfschmerzregisters der DMKG, aber eben auch, dass die Gefahr für so einen medikamenteninduzierten oder auch Medikamentenübergebrauchskopfschmerz hervorgerufen wird. Und das ist eine Sache, die dann auch wieder zu längerfristigen Behandlungen führen kann. Also das ist wichtig, einfach dort genau hinzuschauen.
Und worauf sollte man bei der Suche achten, damit man die richtige Ärztin oder den richtigen Arzt dafür findet?
Na, es Leitfaden ist sicher ganz gut, wenn man online zum Beispiel bei der Migräne-Liga, denke ich, auf die Homepage schaut, da gibt es schon Verlinkungen zu Experten, aber natürlich auch bei der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, da gibt es richtig eine Expertenliste und da gibt es eben auch noch Kollegen, die besonders sich für Kinder und Jugendliche mit Kopfschmerzen interessieren und sich mit denen beschäftigen und dort Expertise haben und da kann man ja schauen, was in der Region liegt und plus minus haben wir einige deutsche Regionen gut abgedeckt, andere weniger gut. Ich weiß jetzt auch von Kindern, die weite Wege zurücklegen. Aber zusammenfassend ist es natürlich gut, erstmal eine ordentliche Einordnung zu haben und dann letzten Endes auch einen zuverlässigen Arztbrief für den weiterbehandelnden Kinderarzt, wo dann auch ein bisschen eine Sicherheit die Basis ist, ne?
Und wie sehen die Behandlungsmöglichkeiten aus? Also was kann man akut tun und vielleicht im nächsten Schritt auch oder den fast wichtigeren Schritt vorbeugend?
Na, die Akuttherapie der Migräne ist natürlich sehr wichtig, weil eine nicht stattfindende oder schlechte oder insuffiziente Akuttherapie ist ja letztlich wieder ein Chronifizierungsfaktor. Deshalb müssen wir dort schon Obacht drauf geben. Wir müssen schauen, ist es rein der Schmerz oder kommt dort auch noch Übelkeit stark mit dazu, andere Symptome. Und natürlich gibt es die üblichen Medikamente, also in erster Linie Ibuprofen, was eingesetzt wird bei Kindern und Jugendlichen in der angepassten Dosierung. Man kann alternativ dann auch andere Medikamente in Abhängigkeit vom Alter einsetzen, aber es kommt zum Beispiel auch Metamizol zum Einsatz. Das ist auch ein Medikament, was durchaus wirksam ist. Paracetamol ist weniger wirksam. Also diese klassischen, auch unspezifischen Schmerzmittel, die dann auch im Kindesalter Zulassung haben. Ab dem 12. Lebensjahr kann man bei spezifischer Migräne auch Triptane einsetzen. Da ist das Zolmitriptan als Nasenspray und auch das Sumatriptan als Nasenspray zugelassen. Da hat man also noch weitere Werkzeuge. Und bei Übelkeit kann man Medikamente wie zum Beispiel das Domperidon einsetzen. Und wenn dann ältere Jugendliche sind, dann kann man auch Metoclopramid einsetzen. Das ist dann auch ein bisschen eine Frage des Alters.
Und welche Möglichkeiten gibt es für die Vorbeugung, also für die Prophylaxe an der Stelle?
Die ist in der Tat im Kindes- und Jugendalter in erster Linie nicht medikamentös. Ist es auch bei Erwachsenen, aber bei Kindern und Jugendlichen noch deutlicher, noch prononcierter. Weil wir wissen auch, dass es ja die Gehirnreifung gibt. Das heißt, es gibt eine Entwicklung des Gehirns auch zwischen dem 12. und 16., 17. Lebensjahr. Da gibt es eine Reihe von schönen Untersuchungen aus Boston, die sich das angeschaut haben, wie die zerebralen Netzwerke sich entwickeln und dass es eben dort große Unterschiede gibt zwischen Jugendlichen und auch schon jungen Erwachsenen. Und das zeigt uns natürlich auch oft der klinische Verlauf. Zum Beispiel sehen wir ja auch bei Jugendlichen sehr häufig chronische Migräne, die ja doch auch eher gefürchtet ist, weil es schon zu starken Einschränkungen des Lebens kommt. Und wir sehen aber auch, dass bei Jugendlichen diese chronische Migräne bei einer richtigen Behandlung viel schneller sich wieder zurückentwickelt in eine episodische Migräne. Und das ist ja bei Erwachsenen oft viel langwieriger und schwieriger. Also das ist eigentlich auch ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, der dort mitkommt. Also nicht medikamentös heißt natürlich zum einen erst einmal, ich muss gut über meine Erkrankung Bescheid wissen. Ich muss also Informationen bekommen. Das ist ein wichtiger Bestandteil ist die Education in der Tat der Therapie. Aber dann kommt natürlich auch die Tagesstruktur, die allgemeine Belastung, Stressfaktoren, Stressmanagement. Das sind wichtige Dinge und natürlich auch Entspannungsphasen, Entspannungstechniken, körperliche Aktivitäten im richtigen Ausmaß, nicht zu wenig, nicht zu viel und die richtigen Bewegungen. Weil es gibt ja auch eine Fraktion von Patienten mit Migräne oder auch Kindern und Jugendlichen, wo bestimmte Kopfbewegungen regelhaft dazu führen, dass eine Migräne getriggert wird. Ne? Das ist in manchen Sportunterrichten ein Thema bei manchen Patienten, wo es dann schwierig wird. Also muss man auch berücksichtigen, dass man das richtig macht. Und das kann man natürlich im Einzelsetting machen, zum Beispiel über eben Physiotherapierezepte und Ergotherapierezepte und solche Sachen. Aber natürlich ist das immer ein langwieriger Prozess. Und wenn jetzt jemand schwerer beteiligt ist, durch die Kopfschmerzen eingeschränkt ist, lohnt es sich, in Richtung Gruppentherapie-Konzept zu gehen. Da ist es aber so, dass es deutschlandweit keine flächendeckende Versorgung gibt. Da haben wir hier in Dresden seit einigen Jahren ein Programm, wo wir jetzt auch mit der AOK Plus zusammen, also mit einer großen Krankenkasse, die hier lokal aktiv ist, dort zusammenarbeiten zur besseren Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Es ist natürlich auch so, das sind dann ambulante Termine, die schulbegleitend stattfinden. Das heißt, nachmittags müssen dann an 8 Terminen die Kinder und Jugendlichen hier erscheinen und an 3 Terminen davon eben auch mit Eltern. Und das ist natürlich schon eine Managementphase für die Familie, das auch im
Absolut.
Alltag alles unterzubringen. Auf der anderen Seite ist natürlich dort eine Gruppe mit Jugendlichen mit gleichen, ähnlichen Problemen, wo dann wirklich auch wichtige Themen angesprochen werden des Alltags, wo Verständnis da ist und wo dann wirklich auch Informationen, was kann man tun, was ist wichtig und auch ist es so, dass man dort die Therapien durchprobieren kann. Also man kann das erfahren, wie ist das so, wenn ich zum Beispiel Biofeedback mache, ist das eine Sache, die vielleicht gut ist, die sich vielleicht lohnen würde, weiter zu verfolgen. Natürlich sind auch Termine mit Psychotherapeuten dabei, wo dieses Thema Stressmanagement und wie reguliere ich meine Belastung im Alltag im Vordergrund steht. Das ist ja auch ganz wichtig heutzutage.
Ja, absolut. Welche Konsequenzen hat Migräne bei Kindern?
Die verschiedensten Konsequenzen. In erster Linie natürlich der Ausfall aus dem normalen Leben. Also das heißt, Schule ist ein Problem, Schulausfall. Natürlich aber auch Ausfall im sozialen Bereich. Also das heißt, weniger Kontakt dann mit Freunden, das Nichtwahrnehmen von AGs, Sport, Freizeitaktivitäten und alles, was danach folgt, natürlich, wenn man an einer Sache nicht teilnehmen kann, wo man vielleicht eben dann den Anschluss verliert oder eine Isolation fühlt, das ist ja ganz breit und das hängt ja individuell von den Gegebenheiten ab. Aber ich denke, am deutlichsten und am härtesten trifft es natürlich immer für die Schulsituation zu.
Ja, und auch da dann als Lösung wahrscheinlich nur eine gute Behandlung zu finden.
Sowieso, aber natürlich ist dort auch wichtig, dass zum Beispiel die Schule weiß, dass sich Patient, Patientin mit Eltern in eine Behandlung begeben hat, also dass dort aktiv nach einer Lösung auch gesucht wird. Da kann man ja auch das Ganze über einen Attest kommunizieren zum Beispiel oder in schwierigen Fällen muss man dort auch Gespräche führen. Aber ein Attest ist erstmal schon mal sehr wichtig, denke ich, ne? Und dann muss man natürlich konkret daran arbeiten und für den Großteil der Patienten trifft dann auch zu, dass das sehr lohnend ist und dass es dort sich auch wirklich verbessern lässt, die Situation, ne? Und es gibt einen kleinen Prozentsatz von Patienten, wo es weiter schwierig ist, wo sehr viele komplexe Faktoren das Ganze Geschehen überlagern und dort müssen dann eben auch sukzessive entsprechend noch mehr Therapien mit involviert werden. Dort müssen eben auch in manchen Fällen zum Beispiel Psychotherapien begonnen werden, vielleicht auch stationäre Therapien. Also das kann dann schon individuell komplexer noch aussehen.
Jetzt haben Sie gerade das Attest angesprochen. Also was steht da drin? Wie kann man sich das vorstellen, wenn vielleicht jemand sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat? Und was bringt das dann?
Na konkret, am einfachsten ist natürlich erstmal diese Mitteilung an die Schule über das Attest. Dieser Patient hat hier eine Erkrankung, befindet sich in spezialisierter Behandlung und das Ziel der Behandlung ist, die Situation zu verbessern, dass das Ganze eine Ernsthaftigkeit erhält, weil natürlich, Sie wissen das auch, das Thema Kopfschmerz und Migräne wird unterschiedlich ernst genommen und hat auch Bekanntheitsgrad bzw. Wahrnehmung in der Gesellschaft ist sehr verschieden. Menschen, die selbst Probleme oder Erkrankungen im Kopfschmerzbereich kennen, haben, gehen damit ganz anders um als Menschen, die davon nicht berührt sind. Ne? Und deshalb ist es einfach wichtig, dort Klarheit zu schaffen. Ja, es liegt eine Erkrankung vor und ja, sie muss behandelt werden. Und es mühen sich alle Beteiligten, aber man weiß natürlich nicht, wie schnell die Besserung eintritt. Und, ne? Also das ist ein wichtiger Faktor. Und natürlich geht es dann weiter bei komplexer Erkrankten, wo dann auch im Attest konkrete Dinge wie auch zum Beispiel ein Nachteilsausgleich mit aufgenommen werden, solche Sachen.
Genau, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was viele nicht wissen, dass es die Möglichkeit gibt für Nachteilsausgleich, wo dann einfach individuell geschaut wird, wie kann man der Schülerin oder dem Schüler es erleichtern, mit der Krankheit trotzdem am Schulunterricht teilzunehmen oder da eben besser mit umzugehen. Genau.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch zum Thema, wie kann ich der Migräne vorbeugen? Es ist ja auch, ich habe jetzt viel von nicht-medikamentösen Dingen gesprochen. Es gibt natürlich aber auch die Kinder, Jugendlichen, die alles richtig machen, die viel nicht-medikamentöse Verfahren umsetzen und wo sich trotzdem keine Bewegung abzeichnet. Und das ist dann immer der Punkt, wo schon auch medikamentöse Prophylaxen mit zum Tragen kommen. In Deutschland zugelassen ist momentan nur das Propranolol. Und das ist ein Medikament, was in Studien, in mittelguten Studien gewisse Effekte gezeigt hat, was aber zumindest eine Option darstellt, wo es natürlich auch Kinder gibt, die dadurch echt eine Verbesserung erfahren. Es gibt aber auch Kinder oder Jugendliche, wo sich keine Verbesserung zeigt. Und da ist man dann immer an der Situation, als Arzt, wo man Off-Label-Behandlungen vielleicht einleitet, was natürlich viel Erklärung bedarf, was aber natürlich auch andere Schwierigkeiten nach sich zieht. Und da ist es dann in dem Moment schon besser, wenn die jeweiligen Patienten in Spezialambulanzen zum Beispiel oder bei spezialisierten Kollegen in Betreuung sind. Ne? Es gibt ja auch jetzt beim Erwachsenenbereich seit einiger Zeit die CGRP-Antikörper, die ja sehr gut vertragen werden mit sehr guten Effekten. Und das ist natürlich dann auch ein Thema, was für Jugendliche steht. Dort gibt es eine Reihe von Therapiestudien, die auch in Deutschland zurzeit noch laufen, wo wir natürlich dann gespannt auf die Ergebnisse warten, wo es erste Fallserien zum Beispiel aus den USA gibt, wo einfach schwer behandelbare Patienten behandelt wurden mit einem CGRP-Antikörper. Und dort zeigen die Ergebnisse, dass es zumindest für circa die Hälfte der Patienten auch nochmal eine Besserung erbracht hat, was natürlich auch wichtige Punkte sind, die man berücksichtigen muss. Ne?
Ja, absolut. Okay. Gibt es Besonderheiten zu beachten bei Migräne bei Kindern? Also es wurde jetzt schon ganz, ganz viel gesagt, aber gibt es noch irgendwas, das man beachten muss, vielleicht jetzt auch als Eltern?
Ich denke, in erster Linie ist es für die Eltern wichtig, dann die Erkrankung ernst zu nehmen, weil wir haben doch eine Reihe von Eltern, die sitzen dann bei uns in den Therapiegruppen und sagen, dass sie es lange nicht so ernst genommen haben, weil sie meinten, das ist doch nur Kopfschmerz und so weiter und so fort. Also das ist ein, ne? Und dann, wenn man das Ganze als ernstes Thema erkennt, eben auch eine Lösung suchen, sich auf den Weg machen, einen spezialisierten Arzt oder zumindest mit dem Kinderarzt darüber zu sprechen, wie weiter. Das ist dann sinnvoll, weil das natürlich, wenn das jetzt nicht behandelt wird, echt häufiger werden kann, auch chronifizieren kann. Und diesen Prozess muss man nicht ablaufen lassen heutzutage. Da gibt es Kenntnisse, dass man dort vorher schon etwas unternehmen kann.
Ja, absolut. Das ist wichtig. Okay, damit sind wir schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und dass Sie uns das alles beantwortet haben. Weil, wie gesagt, mein Eindruck ist, da gibt es noch viel zu wenig Informationen im Vergleich zu den Erwachsenen. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, dass es auch hier Raum findet.
Ja, danke. War ein angenehmes Gespräch.
Ja, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch und konnte auch ein klein wenig meine Kindheit reflektieren. Und die Online-Seminare für das Jahr 2024 von der Migräne-Liga sind inzwischen auf der Website online. Also schau gerne vorbei unter migräneliga.de mit AE und zusammengeschrieben. Da findest du eine Übersicht der Online-Seminare, zu denen du dich einfach anmelden kannst. Ist nicht nur für Mitglieder, sondern für alle. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören. Teil diese Podcast-Folge gerne, wenn es jemanden in deinem Umfeld gibt, den diese Folge interessieren könnte. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch auf Instagram vorbeischaust. Da findest du mich unter @unwetter im Kopf. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Deine Sabrina.